dann heißt es plötzlich, ich soll diesen Impfstoff jetzt weitergeben. Ich soll das jetzt verabreichen. Haben Sie da erstmal gesagt, nein, das kommt eigentlich für mich nicht in Frage, das mache ich nicht?
Nicht ganz so stark, aber ich habe gesagt, ich muss drüber nachdenken. Das muss ich mir erst nochmal ansehen. So wie mein Kenntnisstand im Moment ist, hätte ich da diskrete Zweifel.
Mein Name ist Nabil Atassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Nicht zuletzt deshalb spreche ich in diesem Podcast mit den Menschen, die für uns in vorderster Linie gegen Corona kämpfen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken in der Corona-Pandemie. Was haben sie erlebt? Wie kamen sie zurecht? Und wie geht es ihnen jetzt? Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1-Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Die Diskussion um den Impfstoff von AstraZeneca, sie reißt einfach nicht ab. Die Vorbehalte in der Bevölkerung sind riesengroß. Menschen lassen sich nicht damit impfen, obwohl sie an der Reihe wären. Und damit bleibt massenhaft wertvoller Impfstoff wie Blei in den Regalen liegen. In Zahlen heißt das, von den etwa 15 Millionen vorrätigen Impfdosen wurden bisher nur etwa 15% verimpft. Woher kommt dieses massive Imageproblem des AstraZeneca-Impfstoffes und wie gut ist er wirklich? Mein heutiger Gast ist Facharzt für Anästhesie und Impfarzt in einem Krankenhaus im Kreis Böblingen. Er war lange Zeit als Anästhesist und Intensivmediziner in leitender Funktion tätig. Und auch er hatte zu Beginn große Zweifel, denn er soll ab jetzt den Impfstoff von AstraZeneca verabreichen. Also hat er sich ausführlich mit dessen Wirksamkeit und der Datenlage auseinandergesetzt. Mit ihm wollen wir sprechen über die Frage, ist der Impfstoff von AstraZeneca wirklich so schlecht, und hören von seinen Erfahrungen bei der Impfung medizinischer Fachkräfte. Herzlich willkommen, Dr. Wolfram Panzer.
Guten Abend, vielen Dank.
Herr Panzer, würden Sie sich mit AstraZeneca impfen lassen?
Vorbehaltlos, ja.
Und sind Sie schon geimpft?
Ich bin schon geimpft, allerdings noch zur Zeit, als für uns der andere Impfstoff von BioNTech Pfizer zur Verfügung stand.
Ist ja auch klar, denn als Impfarzt müssen Sie auch selbst geimpft sein. Nochmal kurz vorweg zu Ihrer Geschichte. Sie waren lange, ich habe es gerade gesagt, als Intensivmediziner und Anästhesist tätig und haben sich jetzt nach Beendigung Ihrer regulären beruflichen Tätigkeit, so nenne ich es jetzt mal, entschlossen, als Impfarzt tätig zu werden. Warum?
Bei meiner letzten betriebsmedizinischen Untersuchung noch zur aktiven Zeit hat der Betriebsarzt darauf hingewiesen, dass er große Sorge habe, wenn denn jetzt die Impfung losginge, dass er genügend Personal hat, um schnell genug alle Menschen durchzuimpfen, weil er fest davon überzeugt war, dass eine schnelle Impfung gerade der möglicherweise Betroffenen, also der Mitarbeiter im Krankenhaus, dazu führen könnte, dass man einen schnellen Durchbruch auch erreicht und dass er dafür nicht genügend Personal zur Verfügung stellen kann. Und da habe ich ganz spontan gesagt, ich habe demnächst nicht mehr viel zu tun. Was Medizin angeht, möchte ich auch nicht mehr so viel, aber das kann ich mir vorstellen.
Da ist ja jetzt diese Diskussion um den Impfstoff von AstraZeneca in vollem Gange. Das betrifft Sie jetzt nicht von Anfang an, denn gleich am Anfang haben Sie ja, muss man dazu sagen, Sie impfen vorwiegend medizinisches Personal, weil Sie in einer Klinik impfen. Und da wurde ja erstmal BioNTech und Moderna vor allem verimpft. Jetzt kommt AstraZeneca dazu und jetzt gibt es diese Diskussion, die wird sehr emotional geführt. Und auch Sie hatten am Anfang Zweifel, als Sie erfahren haben, dass Sie diesen Impfstoff von AstraZeneca jetzt an medizinische Fachkräfte verabreichen sollen. Warum?
Zunächst einmal hatte ich mich ja zur Impfung freiwillig gemeldet und habe für mich festgelegt, ich kann das nur machen, wenn ich tatsächlich fest davon überzeugt bin, dass ich etwas Gutes tue. Und meine Zweifel bestanden genau wie bei, glaube ich, den meisten Menschen darin, was ich alles so gehört hatte, gelesen hatte, mitbekommen hatte. Und da war es völlig klar, der Impfstoff ist schlechter. Das ist ja ein Impfstoff zweiter Klasse. Das ist ein Impfstoff, der eine geringere Wirksamkeit hat, und dementsprechend, warum sollte ich mich genau darauf einlassen, einen schlechteren Impfstoff zu verimpfen, wo es doch eigentlich einen besseren gibt?
Sie sind ja ein erfahrener Mediziner. Wie erklären Sie sich das, dass das auch bei erfahrenen medizinischen Fachkräften trotzdem diese Zweifel gibt?
Zwei Dinge spielen eine Rolle. Das eine ist, dass tatsächlich viel Information in der Presse umhergeht, die sich auf vermeintliche Studien bezieht, die sich auf Äußerungen bezieht, die in der Presse zu finden sind, die sich auf Verlautbarungen beziehen, die Interpretation von Studien beinhaltet. Und all das ist die eine medizinische Seite. Und die zweite Seite ist, dass man immer wieder hört, dass so viele Menschen, nachdem sie die erste Impfung bekommen hatten, krank sein und als Arbeitskraft ausfallen würden und dementsprechend man sich dieser Situation nicht aussetzen wollte.
Dann hatten Sie diese Zweifel und dann heißt es plötzlich, ich soll diesen Impfstoff jetzt weitergeben. Ich soll das jetzt verabreichen. Haben Sie da erstmal gesagt, in der ersten Reaktion, nein, das kommt eigentlich für mich nicht in Frage, das mache ich nicht?
Nicht ganz so stark, aber ich habe gesagt, ich muss drüber nachdenken. Das muss ich mir erst nochmal ansehen. So wie mein Kenntnisstand im Moment ist, hätte ich da diskrete Zweifel.
Gab es da auch einen Diskussionspartner, mit dem Sie das ausdiskutieren müssen? Oder war das tatsächlich so ein Prozess, der dann in Dr. Panzer selbst stattgefunden hat?
Das war ein Prozess, der in erster Linie in mir selber stattgefunden hat. Aber auch im Kollegenkreis habe ich das Ganze angesprochen, wo eigentlich überzeugend von fast allen gesagt wurde, kann ich gut nachvollziehen.
Und wie war da die Stimmung im Kollegenkreis?
Genauso zweifelnd wie bei mir oder anders ausgedrückt, wie gut, dass ich jetzt schon drangekommen bin, denn ich kriege ja noch den guten Impfstoff.
Auch so eine Diskussion, die ganz, ganz stark geführt wurde. Es gab schon auch kritische Diskussionen darüber, warum haben die anderen jetzt den guten Impfstoff und warum habe ich den schlechteren Impfstoff? Jetzt gehen wir nochmal zurück an die Stelle. Sie erfahren also, ich soll diesen in der Presse eher als schlechter dargestellten, in der Öffentlichkeit als schlechter dargestellten Impfstoff nun verimpfen. Was macht man denn dann? Wie kriegt man seine Zweifel los?
Ich habe angefangen, genauer zu recherchieren und habe erfreulicherweise dann auch genügend Informationen gefunden, die meine Zweifel sehr stark erschüttert haben und schließlich dazu geführt haben, dass ich jetzt sagen kann, ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Impfstoff genauso gut ist, genauso wirksam ist, erst anders als der von BioNTech/Pfizer. Und er hat tatsächlich eine etwas geringere Wirksamkeit.
Was ist denn Wirksamkeit?
Die Vorstellung ist ja, wenn man von Wirksamkeit spricht, dass wenn der nur eine Wirksamkeit von 60% hat, man sagt mittlerweile eher 70%, dass dann tatsächlich 30% Menschen, obwohl sie geimpft sind, erkranken. Und BioNTech/Pfizer hat ja 95% ungefähr, da sind es nur 5%, die trotzdem erkranken. Fakt ist aber, gemeint ist, wenn ein Wirkstoff eine Wirksamkeit beim Impfen von 60% hat, dann werden aus der Gruppe derer, die überhaupt sich infizieren könnten, nur 60% erkranken. Und wenn wir ein Beispiel nehmen, an dem lässt sich es am einfachsten erläutern, wenn von 1000 Leuten ungefähr 20 erkranken würden, die nicht geimpft sind, und das ist ungefähr eine realistische Zahl, dann würden von der Gruppe, die mit BioNTech/Pfizer geimpft sind, nur eine Person erkranken. Und wenn man mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft ist, werden es 6 Personen. Also von was reden wir in der Tat? Mhm. Und die zweite Frage ist, was heißt denn erkranken? Mhm. Die Frage Erkrankung ist klar definiert. Die lautet, wenn jemand ein Symptom aufweist, was auf Covid-19 hinweisen würde und einen PCR-positiven Test hat, dann gilt er bereits als erkrankt. Das heißt, er kann Schnupfen haben, er kann Husten haben, er kann Halsschmerzen haben, er kann Geschmacksverlust haben oder er kann auch schwerer erkranken. Aber diese einfachen Erkrankungen, die am häufigsten sind, zählen ebenfalls als Erkrankung.
Warum ist es trotzdem dazu gekommen, dass dieser Impfstoff derartig schlecht jetzt auch dasteht? Das könnte man doch eigentlich relativ einfach erklären, so wie Sie es gerade getan haben.
Ganz klar ist mir das nicht, um ehrlich zu sein. Aber es ist tatsächlich so, dass meine Wahrnehmung in der Tat so war, das ist ein schlechterer Impfstoff. Ich habe darüber nicht viel gelesen. Ich habe hier was gehört, ich habe da was gehört, ich habe da was gelesen. Das sind Dinge, die tatsächlich meine Meinung beeinflusst haben, wenn man sich näher informiert, was die Faktenlage angeht.
Was kann man denn tun, wenn man gerne ein bisschen mehr wissen will und sagen will, ich möchte es jetzt mal für mich klären, kritisch hinterfragen, ob dieser Wirkstoff von AstraZeneca wirklich so schlecht ist?
Wenn man medizinisches Personal oder Arzt ist, dann kann man sich zum Beispiel mit dem Arzneimitteltelegramm auseinandersetzen, was tatsächlich zu dieser Frage sehr eindeutig Stellung nimmt, die Zweifel alle aufgreift, aber alle auch beschreibt, so wie es sind.
Also das haben Sie gemacht?
Das habe zum Beispiel ich gemacht. Es gibt gute zusammenfassende Artikel in großen Zeitschriften, wie zum Beispiel unter Zeit Online kann man gute Daten finden. Man kann gute Daten im Ärzteblatt finden. Das ist natürlich alles nur auf Ärzte bezogen. Aber man kann einfach den Podcast von Drosten sich zum Beispiel anhören. Das ist ein Podcast, wo man viele gute zusammengefasste Informationen bekommt.
Frank-Ulrich Montgomery, Präsident des Weltärztebundes und selber natürlich auch Arzt, hat ja Verständnis für die Zweifel des medizinischen Personals an einer Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff geäußert. Fanden Sie das gut, dass er das gemacht hat?
Ich finde es ausgesprochen bedauerlich. Ich finde es deswegen bedauerlich, weil es zu Recht Zweifel gibt und die hat er angesprochen. Das ist völlig in Ordnung, aber mir fehlte der Nachsatz. Aber wenn man näher drauf schaut, dann kann man diese Zweifel ausräumen, jedenfalls weitestgehend, und kann zu folgendem Ergebnis kommen. AstraZeneca-Impfstoff ist ein hochwirksamer Impfstoff, der mit in der Lage ist, die Pandemie in Deutschland wie auch weltweit stärker einzugrenzen oder bald zu einem Ende zu führen.
Und dann haben wir ja jetzt auch eine ganz neue Veröffentlichung nochmal im Lancet gehabt, also sehr hoch aufgehängt, publiziert aus Schottland, auch eine neue Untersuchung, die also eine sehr gute Wirkung von AstraZeneca zeigt, 85%. Ein bisschen fragt man sich aber schon, wo kommen jetzt diese ganzen Untersuchungen plötzlich her? Ist das eine zufällige Korrelation oder braucht AstraZeneca jetzt wirklich einfach diese gute Presse?
AstraZeneca hatte das Problem, dass es eine wissenschaftlich und industrieerzeugter Wirkstoff ist und Wissenschaftler müssen Daten möglichst bald publizieren und viele Daten sind für die wissenschaftliche Diskussion zeitgerecht rausgekommen, sind aber gleich in die Populärpresse geraten und sind deswegen völlig falsch interpretiert worden. Jede Studie muss interpretiert werden, bevor man sie richtig verstehen kann und werden deswegen von einem Board in den Zeitschriften angesehen. Lancet ist eine solche und dort kommt keine Studie zum Tragen, die nicht gut belegt ist. Und die Daten, die jetzt rauskommen, sind einfach das, was normalerweise bei einer Zulassung im Mitte diesen Jahres möglicherweise alle vorgelegen hätten. Aber es ist völlig zu Recht frühzeitig zugelassen worden, weil die Daten, die schon da waren, ausreichend gute Wirksamkeit gezeigt haben. Und dementsprechend, das, was jetzt hinterherkommt, sind viele Daten, die aus den größeren Zahlen stammen, die zum Teil auch schon die neue Variante, die englische Variante beinhalten und ebenfalls dort schon zeigen, dass die Wirksamkeit nicht geringer ist, auch bei der englischen Variante für diesen Impfstoff, wie übrigens bei BioNTech auch. Sodass man sagen kann, diese Daten sind alle in Produktion schon gewesen, wenn man so will. Also schon die Untersuchungen liefen alle schon, als die Veröffentlichung kam und auch die Zulassung von der EMA kam.
Also Sie sehen da jetzt keinen Zusammenhang jetzt aktuell mit der schlechten Presse. Gab es da eigentlich ein Kommunikationsproblem, dass wir diesen Impfstoff so, ich sag mal, in den falschen Hals bekamen?
Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube, Kommunikationsproblem ist immer richtig dafür anzuwenden, dieser Begriff. Ich glaube, dass es eine Mischung aus Corona-Müdigkeit, Hoffnung auf den Impfstoff und jetzt kommt er, aber dann kommt er doch nicht in der Menge und die EU hat alles falsch gemacht und Frau von der Leyen hat alles falsch verhandelt und jetzt kommt auch noch der AstraZeneca, der doch nur viel schlechter wirksam ist. Ich glaube, da kam einfach unendlich viel zusammen. Die Frage, ist er schlechter wirksam, ja oder nein, ist klar mit Ja zu beantworten. Aber die Frage ist, was wollen wir für eine Wirkung?
Ja, da gab es ja dann die Debatte, die ich vorhin schon genannt hatte, wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt zu den anderen beiden derzeit verfügbaren Impfstoffen, also BioNTech, Moderna gegen AstraZeneca. AstraZeneca hat eine zweifelsohne inzwischen belegte, eigentlich schon immer belegte, sehr gute Wirkung, vergleichbar mit einem Impfstoff der normalen Grippe, den wir jedes Jahr uns geben lassen.
Der liegt nur bei 50% üblicherweise.
Da haben wir bei AstraZeneca deutlich mehr. Jetzt im Verhältnis zu den anderen beiden Impfstoffen, die sind natürlich noch viel besser. Das ist schon zweifelsohne so.
Jein. Wenn man nur drauf guckt, dass man eine Erkrankung komplett verhindert, ja. Was man sicher sagen kann mittlerweile aus den Daten von AstraZeneca, aber aus den Studien, die Johnson & Johnson, die auch einen Vektorimpfstoff verwenden, also einen vergleichbaren zu AstraZeneca, gut ablesen kann, ist, ich kriege, wenn, dann eine moderate oder milde Erkrankung. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen geht dramatisch schon nach der ersten Dosis zurück, ist nach der zweiten Dosis bislang bei null gewesen. Die Zahl der Patienten, die auf die Intensivstation verlegt werden müssen zur Beatmung, ist ebenfalls null. Und aus den allen Daten, die bislang vorliegen, ist keiner, der geimpft war, nach der zweiten Dosis noch gestorben.
Und das bedeutet ja schon eine deutliche Erleichterung. Sie wissen, was das bedeutet, wenn also schwer beatmungspflichtige Patienten auf der Intensivstation betreut werden müssen, wie aufwendig das ist, wie lebensgefährlich das für die Patienten sein kann.
Das ist für die Patienten ein Drama und es ist aber auch für die Behandler ein Drama. Nicht nur das psychisch auszuhalten, sondern auch die Chance, sich selber zu infizieren. Und die Frage ist natürlich für viele Mitarbeiter, die ich mittlerweile geimpft habe, auch immer, was ist mit mir? Das habe ich gerade erläutert. Ich kann sicher sagen, der Schutz ist so optimal, dass man, wenn man erkrankt, deutlich geringer erkrankt. Die zweite Frage ist, wenn ich nur milde erkranke, kriege ich dann vielleicht doch das Long-Covid-Syndrom? Das heißt, dass Menschen, die teilweise nur ganz mild erkrankt sind, trotzdem 4, 6, 8, 10 Wochen lang so geschwächt waren, dass sie das Gefühl hatten, sowas habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Auch da gibt es mittlerweile gute Daten, die zeigen, dieses Syndrom tritt nach den leichten Infektionen nach Impfung bislang gar nicht mehr auf.
Und dann auch dieser berühmte Geschmacksverlust.
Ne? Geschmacksverlust. Das ist nicht ganz klar, wie häufig der noch auftritt bei der leichten Infektion. Aber die Spätfolgen, die man sonst so sieht, auch was die Lungenprobleme vor allen Dingen angeht, scheinen nicht mehr aufzutreten, wenn die Leute geimpft sind und dann milde erkranken. Und das Zweite ist, und das ist für mich ein ganz besonderer Punkt, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr infektiös für andere ist.
Das wäre meine Frage gewesen, genau. Zum einen ist ja wichtig bei dem Impfstoff die Frage, werde ich selbst krank, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? dann auch natürlich die Frage, wie infektiös bin ich? Denn das kann ja wiederum entscheidend sein, dann für die Zukunft, was darf ich machen?
Die Chance, dass ich erkranke, ist nach AstraZeneca etwas höher. Aber die Chance, dass ich schwer erkranke, ist ebenfalls genauso stark vermindert wie nach dem anderen Impfstoff. Die Frage, bin ich noch infektiös, hat noch niemand aktiv beantworten können. Denn es gibt noch keinen Markerwert, den man hat. Man kennt das von anderen Impfungen. Wenn man so und so einen Titer im Blut hat, dann ist man nicht mehr infektiös oder dann ist man selber auch gut geschützt. Das gibt es für keinen der Impfstoffe bislang. Also es hat sich noch keiner dazu hinreißen lassen zu sagen, wenn man den Titer der neutralisierenden Antikörper von XY hat, dann ist man nicht mehr infektiös. Und man hat sich auch nicht dazu durchringen können zu sagen, bei welcher Viruslast ist man nicht infektiös. Viruslast bedeutet, man misst in den Proben, wie viele Viren sind denn da drin. Man weiß, dass schwere Erkrankungen nur bei einer hohen Viruslast möglich sind. Und zum Zweiten, dass nach einer hohen Viruslast ebenfalls die Infektiosität extrem ist. Wenn ich eine sehr hohe Viruslast habe, dann bin ich Spreader. Das heißt, ein Mensch, der hohe Viruslast hat, kann die Pandemie maximal weiter befeuern. Während ich, wenn ich viele habe, die nur wenig Viruslast haben, wird das Ganze eher zum Stillstand kommen.
Schwierige Materie, verständlich erklärt. Sie sind, wie ich auch, kein Virologe, sondern mussten sich dieses Wissen auch selbst aneignen. Und da geht es ja ganz viel auch um Vertrauen. Sie haben es vorhin gesagt, Stichwort Daten, Stichwort auch im Lancet, den haben Sie als Beispiel genannt. In den Lancet kommen keine Studien rein, die nicht fundiert und angelegt sind und wirklich auch ausführlich geprüft werden. Dazu gehört ja auch so ein bisschen, dass man Vertrauen hat in solche Daten. Wie wichtig ist das für Sie, dieses Vertrauen? Weil das ist ja etwas, was in den letzten Monaten immer kritischer diskutiert wird und immer häufiger auch verloren gegangen ist.
Vertrauen ist absolut wichtig. Vertrauen ist einmal dann gegeben, wenn ich weiß, eine Zeitschrift hat einen Board, was die Daten prüft, wo Fachleute drauf gucken und Fragen stellen und dann erst die Daten veröffentlicht werden. Es gibt aber in letzter Zeit ganz viele Daten, die veröffentlicht werden als sogenanntes Preprint. Das heißt, es ist noch nicht vom Board gesehen worden, aber es können schlaue Leute schon drauf gucken und können das interpretieren. Einer von diesen schlauen Menschen, denen ich absolut vertraue, ist der Professor Drosten. Und dessen Interpretation vieler Studien, die noch nicht publiziert wurden in einem Fachblatt, habe ich mir angehört und muss sagen, seine Interpretationen überzeugen mich sehr. Ich habe großes Vertrauen in seine Kenntnis, die er ja auch schon vielen Jahren vorher immer wieder bewiesen hat, sodass ich glaube, dass die Daten, die wir vorliegen haben, ausreichend Basis dafür sein können, vertrauensvoll eine Aussage zu treffen.
Jetzt haben wir viel über Daten gesprochen. Gehen wir mal zurück, vielleicht nochmal in Ihre persönliche Wahrnehmung. Sie haben gesagt, Sie waren selbst unsicher. Ist das wirklich das Richtige, diesen Impfstoff zu verimpfen? Jetzt gibt es da ganz, ganz große Zweifel in der Bevölkerung. Der Impfstoff wird nicht so verimpft, wie man ihn verimpfen könnte. Es steht wie Blei in den Regalen. Das wird sich hoffentlich in nächster Zukunft ändern. Wie war das für Sie, als Sie dann festgestellt haben, okay, das geht doch, die Wirksamkeit ist in Ordnung? Hat Sie das persönlich erleichtert?
Es hat mich enorm erleichtert und hat mich eben auch dazu gebracht, voller Überzeugung diesen Impfstoff zu verabreichen. Und ich habe festgestellt, dass meine Zweifel bei fast jedem Impfling, der zu mir gekommen ist, auch vorhanden waren. Ich frage immer, gibt es noch Fragen zu dem, was wir heute tun? Gibt es noch Fragen zur Impfung oder den Nebenwirkungen oder den Risiken oder Ähnlichem oder Wirksamkeit? Und dann habe ich aktiv, wenn es kam, nee, ist okay, nach dem Motto, jetzt muss ich in den sauren Apfel beißen, so ist es nun mal, so war mein Empfinden, habe ich aktiv nachgefragt. Ist das Ihre Auffassung auch, dass wir einen Impfstoff zweiter Güte verwenden und dass man besser als nichts den verwenden sollte? Und dann war auf einmal klar, die meisten waren genau auf diesem Status. Haben gesagt, besser als nichts, ich mache das jetzt mal, aber überzeugt waren sie nicht.
Haben Sie auch andere Stimmen gehört? Weil es muss ja irgendeinen Grund geben, dass wir bisher nur 15% der gelieferten Menge verimpfen konnten. Es wird berichtet aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel, dass die Rate an Absagen von Impfterminen, seit AstraZeneca im großen Stil verimpft wird, zugenommen hat von etwa 1% auf etwa 8%. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, Menschen lassen sich lieber gar nicht impfen, beziehungsweise verzichten erstmal auf die Impfung, in der Aussicht AstraZeneca zu bekommen. Was entgegnet man jetzt solchen zweifelnden Menschen, die ja begründete Zweifel auch haben, berechtigt auch, und die Frage soll ja erlaubt sein. Was kann man denen jetzt entgegnen?
Erstens mal, ich würde die Sache anders angehen wollen und würde sagen, Ich versuche, alle diejenigen, die zu mir kommen, die sich impfen lassen, und das ist bei medizinischem Personal in der Klinik noch ein bisschen anders, was die Informationslage angeht, als bei Menschen, die nicht medizinisch vorgebildet sind. Ich versuche, die davon zu überzeugen, von dem, was ich überzeugt bin, dass dieser Impfstoff ein guter Impfstoff ist, und versuche, sie als Multiplikatoren zu gewinnen. Und wir haben es bei der ersten Welle der BioNTech-Impfstoffe ebenso gehabt. Oh, das ist ein gentechnisch verändertes Produkt, was da in mich reingespritzt wird, sollte ich das wirklich machen? Da waren bei unserem ersten Impftermin so unendlich viele Fragen. Beim zweiten Mal waren kaum noch Fragen. Also das, was an Mundpropaganda funktioniert innerhalb der Kliniken, innerhalb der Stationen, ist so gut, dass man sagen muss, auch jetzt hoffe ich, dass die Zweifel, die die Menschen haben, sich schneller dadurch legen lassen, dass diejenigen, die schon geimpft sind, die Botschaft, die ich ihnen mitgegeben habe, weiterverbreiten. Die Botschaft lautet: Erstens, du schützt dich hervorragend. Schon nach der ersten Impfung hast du einen Impfschutz, der enorm hoch ist. Das steigert sich noch bis zur 12. Woche, deswegen wird die zweite Dosis auch so spät geimpft. Zweitens, du kannst mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wenn du überhaupt erkrankst, dass du weder in die Klinik aufgenommen werden musst und wenn, dass du nicht auf die Intensivstation kommst, und drittens, dass du ganz sicher nicht stirbst. Das zeigen alle Daten, die bislang veröffentlicht sind. Drittens, du hast mit Sicherheit eine Viruslast, die so niedrig ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du selbst Überträger bist, nahe Null ist.
Stichwort zweite Impfung. Zwischen den Impfungen sind relativ lange Intervalle angelegt bei AstraZeneca. Das ist anders als zum Beispiel bei BioNTech oder Moderna, wo schon nach 3 Wochen die zweite Impfung gemacht wird. Liegt das daran, da wird ja immer wieder gesagt, Moderna und BioNTech sind mRNA-Wirkstoffe und der AstraZeneca-Wirkstoff ist ein Vektorimpfstoff. Was bedeutet das?
Das sind zwei Fragen, die ich gerne auch als zwei Teile beantworten möchte. Ein Vektorimpfstoff ist ein Impfstoff, der ein Taxi benutzt, um eine Information an die Zelle zu bringen. In der Zelle wird dann ein Eiweiß produziert, das wird an die Oberfläche transportiert und gilt dort dann als Präsentation an das Immunsystem. Was ist das Taxi? In diesem Fall beim AstraZeneca ein Adenovirus, was normalerweise beim Schimpansen Schnupfen erzeugt, beim Menschen völlig unbedenklich eingesetzt werden kann, weil es gar keine Symptome erzeugt. Das Taxi hat eine Information intus, die transportiert wird. Das ist ein Schnipsel einer DNA, aus der der Körper dann das Spike-Protein produzieren kann, was dann als Angriffsfläche für das Immunsystem gilt. Bei dem anderen Impfstoff, bei dem mRNA-Impfstoff, wird kein Taxi benutzt, sondern das mRNA direkt an die Zelle abgegeben. Es muss nicht in den Zellkern aufgenommen werden, sondern es kann sofort dazu führen, dass dort das Eiweiß produziert wird, was als Antigen im Körper funktioniert und das Immunsystem aktiviert. Ob diese Umschreibung tatsächlich ein Grund ist, warum es länger braucht, bis man einen zweiten Impfstoff verabreicht, ist mir nicht bekannt. Also es ist nicht so, dass man, wie zu Anfang vermutet wurde, auch viele Fragen dazu habe ich gehabt, naja, davon ist wohl nicht so viel da, deswegen zögert ihr so lange mit der zweiten Impfung, die kriege ich dann ja erst ganz spät, bis dahin bin ich gar nicht geschützt. Antwort: Nein, erstens, du bist gut geschützt und der Impfschutz nimmt bis dahin sogar noch deutlich zu, und zweitens, der Effekt der zweiten Impfung ist deutlich besser, wenn du erst nach der Zeit geimpft wirst, die wir machen, nämlich nach ungefähr 10 bis 12 Wochen.
Es geht ja dann auch um die Nebenwirkungen. Da wird ja auch viel geredet über die Nebenwirkungen von AstraZeneca. Die sollen viel heftiger ausfallen als bei den anderen Impfstoffen. Sehen Sie das auch in Ihrer täglichen Impfpraxis? Kriegen Sie da Rückmeldungen von Ihren Impflingen?
Das Problem ist, dass die Impfreaktionen bei diesem Impfstoff nach der ersten Impfung viel stärker ausfallen als nach der zweiten Impfung. Und das hat dazu geführt, dass viele, die davon gehört haben, dass ganze Mannschaften ausgefallen sind, nachdem sie durchgeimpft worden sind beim ersten Mal, dazu führt, dass weitere Vorbehalte bestehen. Fakt ist, eine Impfreaktion ist eine Reaktion des Immunsystems und ist nicht eine Wirkung des Impfstoffs. Das heißt, das Abgeschlagenheitsgefühl, das grippeähnliche Gefühl und ähnliches. Und das führt tatsächlich bei der Erstimpfung nach diesem Impfstoff dazu, dass bis zu 30% der Geimpften anschließend grippeähnliche Symptome haben, sich matt fühlen, sich schläfrig fühlen, Gliederschmerzen haben, bis hin zu Fieber, was seltener auftritt, oder Schüttelfrost.
Also ich sehe, Sie haben sich einiges an Wissen da auch angeeignet zu den Impfstoffen und zur Wirkung. Jetzt als Impfarzt, wie gesagt, wir sind ja keine Virologen. Jetzt haben Sie sich davon überzeugt, und für wie wichtig halten Sie jetzt diese Impfung? Also wie wichtig ist das und damit auch, wie bitter ist das jetzt im Augenblick, dass wir so Probleme haben, diese Impfung in Gang zu kriegen?
Ich finde es sehr bitter. Die Daten, die wir mittlerweile aus vor allen Dingen Israel haben, aber auch zum Teil aus England schon, zeigen ganz deutlich, völlig unabhängig von der Frage, welcher Impfstoff ist benutzt worden, geht die Infektionslage dramatisch zurück. Das heißt, dass schon wenn eine Durchimpfung wie in Israel von 45-50% in einer Altersgruppe erreicht wird, dann geht die Rate der Krankenhausaufnahmen maximal zurück, bis dahin, dass gar nicht mehr aufgenommen werden muss, sodass Herr Drosten sich dazu geäußert hat und gesagt hat, wenn wir eine Durchimpfungsrate von 40-50% hätten, kann man behaupten, die Pandemie ist zu Ende. Und das ist etwas, was ich sehr beeindruckend finde. Es hat mich sehr überzeugt. Deswegen werbe ich auch bei jedem, der es nicht hören möchte, dafür, sich bitte impfen zu lassen, auch wenn die Wirksamkeit geringer ist. Es ist ein Impfschutz, der für alle und für uns als Gesellschaft vor allen Dingen eine enorme Bedeutung hat.
Wie viel Überzeugungsarbeit? Sie haben es gesagt, Sie sagen es jedem, der es nicht hören möchte. Wie viel müssen Sie dann doch noch diskutieren in Ihrer täglichen Praxis?
Bei denen, die zu uns kommen, ist es so, dass sie sich meistens schon entschieden haben, es zu machen und die wollen eigentlich gar nicht diskutieren, haben aber trotzdem die innere Einstellung, ist zweite Wahl, aber besser als nichts. Und da versuche ich Überzeugungsarbeit zu leisten und sage, ihr müsst wissen, es ist ein guter Impfstoff.
Ich habe da ja immer noch das Bild der Mitarbeiterin im Kopf, die beim örtlichen Impfzentrum dann ängstlich nachfragte, mit welchem Impfstoff denn jetzt geimpft wird und ob das denn mit AstraZeneca dann wäre. Wenn Sie jetzt so jemanden hätten vor sich, was würden Sie dann sagen?
Ich würde meine Argumente darlegen und würde sagen, du schützt dich, du schützt deine Verwandten. Viele sagen, ich mache es, weil ich Eltern habe, die im Alter sind, wo sie hochgefährdet sind oder im Altenheim sind. Du schützt dich, du schützt deine Verwandten, du schützt deine Patienten und vor allen Dingen, du bist nicht mehr Überträger auch im Krankenhaus, wo die Chance besteht, dass du dich infizierst, aber gar nicht mitbekommst, weil du keine Symptome hast und damit zum stillen Überträger wirst.
40-50% durch Impfung, dann haben wir die Pandemie wahrscheinlich überstanden. Das ist die Prognose. Wir sind jetzt bei 3%. Kriegen wir das hin mit den 40-50%? Was denken Sie?
Ich glaube, dass wir noch einige organisatorische Probleme haben, aber man kann feststellen, dass es Länder gibt, die mit solchen Dingen anders umgehen. Dass bei uns die Bereitschaft, über Dinge kritisch nachzudenken und sich dazu auch lauthals zu äußern, denn wir haben ja mittlerweile ein Volk von lauter Experten, leider dazu führt, dass sich Zweifel eher verbreiten als Zuversicht. Das finde ich sehr bedauerlich und ich hoffe, dass es uns gelingt, wie auch schon bei den ersten Impfungen mit BioNTech, dass viele Menschen anschließend überzeugt sind, dass es richtig war, dieses Risiko in Anführungszeichen einen schlechteren Impfstoff zu bekommen einzugehen. Und wir werden auch in Zukunft noch Beratung bei vor allen Dingen vielen Mitarbeitern in den Altenheimen machen müssen, denn da ist im Moment die Quote noch sehr gering. Im Bereich der Kliniken scheint die Quote deutlich höher zu sein. Aber es wird nicht anders gehen, als dass wir geduldig immer wieder auf die Fragen antworten, aber auch, wie ich es jetzt mache, aktiv dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen versuchen, sich ein anderes Bild von dem Impfstoff zu machen, so wie ich es auch gemacht habe.
Ich schließe daraus, Sie bleiben noch eine Weile dabei beim Impfen.
Das scheint so zu sein. Obwohl ich mir meinen Ruhestand auch ein bisschen anders vorgestellt hatte, aber im Moment sehe ich tatsächlich eine Notwendigkeit. Und ich merke, dass auch viele Menschen, die mich noch aus der Klinik kennen, Vertrauen zu mir haben und deswegen allein deswegen schon bereit sind, mir zuzuhören und anschließend auch mit einem ganz anderen Gesicht rausgehen. Sie kommen rein mit einem Gesicht, naja, ich muss ja wohl, und gehen lächelnd wieder raus und sagen, Mensch, gut, dass ich das gemacht habe. Das, muss ich sagen, ist eine sehr befriedigende Tätigkeit.
Das war ein schönes Schlusswort. Dr. Wolfram Panzer, Anästhesist und Intensivmediziner und jetzt aktuell tätig als Impfarzt. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.